Hot Cannstatt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Nach kurzen, ja, 2-3 Minuten, wo Porto 1-2 Abschlüsse, glaube ich, hatte, haben wir dann komplett übernommen aus meiner Sicht. Wir haben sehr, sehr viele Situationen gehabt im letzten Drittel. Porto sehr tief gedrückt, unglaublich viele Hereingaben, Flanken, Abschlüsse. Und dann, ja, muss man einfach mal sagen, dass der gegnerische Torwart heute wahrscheinlich eins seiner besten Spiele gemacht hat. Das ist ein herausragender Torhüter, der jetzt heute seiner Mannschaft geholfen hat, zu Null zu spielen. Und so war es dann irgendwann auch das Gefühl, es sollte nicht so richtig sein. Und dann hat so ein bisschen reingepasst, dass dann der Kollege Froholt mit seinem schwachen Fuß den Ball nochmal kurz in den Winkel haut. Und dann war das Spiel natürlich vorbei. Und tut uns weh. Trotzdem können wir erhobenen Hauptes aus diesem Wettbewerb rausgehen. Ich denke, wir haben sehr viele gute Spiele gemacht. Auch wenn man sich einige Statistiken anschaut, waren wir, denke ich, sehr gut unterwegs. Haben aber jetzt leider den Meister gefunden in Porto, die, und da wiederhole ich mich, sehr abgezockt war. Supermannschaft, Super Spirit hat dort, denke ich, auch sehr, sehr viele gute Spieler in ihren eigenen Reihen, insbesondere natürlich der Torhüter, der herausragend war. Also Glückwunsch an Francesco Farioli und FC Porto.
Das waren die Worte von Sebastian Hoeneß nach dem 0-2 des VfB Stuttgart beim FC Porto am Abend. Man hört so richtig raus, dass der Trainer zwar einerseits niedergeschlagen ist, weil der VfB ausgeschieden ist, andererseits aber auch von Stolz erfüllt ist, weil er weiß, was seine Truppe und was sein Trainerteam und was er dahingestellt haben in den letzten Wochen und Monaten. Und darüber, es geht wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag, schon am Sonntag geht's in Augsburg weiter, spreche ich mit meinem Kollegen David Scheu. David, grüß dich.
Einen schönen guten Morgen.
Mein Name ist Philipp Meisel. Alle, die die Sendung hier schon öfter mal gehört haben, die wissen das sicherlich. Für alle anderen möchte ich es nochmal erwähnt haben. David, du sitzt in Porto im Hotelzimmer und hoffentlich nicht auf heißen Kohlen.
Nein, der Rückflug geht 16 Uhr irgendwas nachmittags, also das ist relativ entspannt und das Wetter ist auch nicht so, dass es einen jetzt rausdrängt, es regnet, es ist bewölkt, also ich sitze hier gut, alles gut.
Sehr gut, dann wollen wir hoffen, dass die Putzfrau nicht kommt.
Bisher nicht.
Druck macht und dann gehen wir einfach mal durch. Teil mit unseren Hörern einfach mal so ein bisschen deine Eindrücke von dem Abend am Duro gestern.
Ja, sollen wir mit der Start tagsüber anfangen oder gleich mit dem Spiel?
Du kannst, ich würde mit dem Spiel anfangen, tatsächlich.
Ja, 0-2 klingt ein bisschen doof. Ich finde, wenn du das Spiel anguckst, hast du deutliche Fortschritte im Vergleich zum Hinspiel gesehen. Ich finde, die kannst du nicht ganz in den Topf werfen, die beiden Spiele. Sie haben sich gesteigert, wenn du die Anzahl der guten Chancen siehst, die sich rausgespielt haben und es mit dem Hinspiel vergleichst. Ich weiß nicht, wann Porto, die ja für ihre Defensive so gerühmt werden, das letzte Mal so viel zugelassen hat, wirklich freie, gut rausgespielte Einschusssituationen. Und dann ist es ein Stück weit Abschlussqualität, was gefehlt hat. Andererseits ist ja, glaube ich, auch schon angesprochen, die haben hinten drin im Kasten echt mit Diogo Costa einen richtig guten Keeper, der Dinger gehalten hat, die man nicht halten muss. Und dann waren sie vorne halt wieder effektiv, Porto. Ja,
ich meine, ich habe es vom Fernseher beobachtet, das Ganze. Und man hat tatsächlich einen VfB gesehen, der erstes Mal sofort drin war im Spiel, vielleicht die ersten guten Möglichkeiten hatte. Ich glaube, Chabot war die erste Situation gleich nach wenigen Sekunden und dann hat man da eigentlich genauso weitergemacht und dann ist es halt, wie es ist. Hoeneß hat den Kniff gebracht mit Mittelstädt, hat den auf die rechte Seite gestellt, damit er von dort mit dem linken Fuß, also quasi nach invers agierend, seine Flanken schlagen konnte. Es hat gut funktioniert in der Offensive und in der Defensive war es halt genau da eine Situation, wo so plötzlich ein Loch aufgeht, die stoßen durch, Carazor kommt noch irgendwie da rein, grätscht den Portugiesen an und dann hat's gekleppert. Und diese Effektivität, die hätte man sich halt vom VfB Stuttgart auch gewünscht, dann wären wir sicherlich heute Morgen hier mit einer anderen Ausgangslage am Dinge besprechen.
Ja, zum Mittelstand noch ganz kurz, ist interessant und richtig, was du sagst, mit anderer Seite und reinziehen. Eine Position weiter vorne ist es ja üblich, da macht man es immer wieder, führe ich, genau, der in die Mitte zieht oder so. Und dass das jetzt eins weiter hinten mal gemacht wurde, ich fand es einen spannenden Ansatz und vielleicht sehen wir den öfter die nächsten Wochen.
Ja, und er hat ja offensichtlich auch funktioniert. Also in der Offensive hat das klar funktioniert. Viele der Angriffe, die der VfB fahren konnte, die im letzten Drittel gelandet sind, die Bemühungen, die liefen viel über diese Seite, wir würden viel Spiel von Maxi initiiert und vorne hat dir einfach dann die Abschlussqualität gefehlt und Torwart, du hast ihn schon erwähnt, ich meine, das ist Top 3 Keeper Europas, so, vielleicht, wenn nicht sogar der Welt, also ich würde jetzt auf den, aus der kalten Hose raus, kann ich dir nicht mehr als 3-4 Namen nennen, weltweit, die besser sind als der und das hast du halt gesehen, auch diese, es ist ja nicht nur das rein fachliche, also der hat Bälle gehalten und abgewehrt. Es ist die Aura, die mit dem Spieler einhergeht, ja. Da ist einfach ein richtiger Garant, ein Sicherheitsbollwerk da hinten drin und alle spüren das. Das weißt du selber auch. Du hast auch lange Fußball gespielt und auch Fußball gecoacht. Du weißt, wie wichtig das ist, wenn da hinten einer drin steht, wo du eigentlich gar nicht hingucken musst, weil du weißt, der räumt eh ab, ne? Und das ist bei ihm so.
Die Schüsse waren echt nicht so schlecht vom VfB. Das waren keine irgendwie flach, halb hoch in die Mitte oder so, sondern wirklich in der ersten Hälfte von El Canus scharf in die Ecke flach. Da musste erst mal runterkommen, Führig, der Schlenzer. Die hat er einfach gut gehalten.
Die beste Situation fand ich diesen, es gab einen Schuss und dann ist der wurde geblockt und Nachschuss Führig. Und der kommt dann durch und den hält er auch. Der wäre unter der Latte eingeschlagen. Da gibt's, ich habe heute Morgen dann noch eine Zusammenfassung gesehen auf YouTube vom Spiel. Da gibt's eine Hintertoreinstellung zu genau dieser Szene. Hm. Da siehst du, dass der eigentlich gar nicht zieht. Ja, also die filmen quasi von hinter Costa die Situation. Der springt kurz nach links, weil er gucken muss, weil er irgendwie sehen will, was passiert denn da jetzt. Und dann schießt Führig schon. Und der in reflexartiger Manier kriegt er dann irgendwie noch die Hände hoch. Also das ist schon sehr, 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 sehr gutes Torhüterspiel.
Man sagt ja beim Stürmer immer, der hat einen Torriecher, dann hat der vielleicht so einen Ballriecher, wenn er den Ball gar nicht sieht und instinktiv einfach richtig steht, dann.
Ja, ja, also war verrückt und trägt eben auch zu dieser grundsätzlichen Situation bei der VfB Stuttgart. Das hat Hoeneß ja auch gesagt im Einspieler vorneweg, der kann hier mit erhobenem Haupt von der Matte gehen sozusagen. Ja, also die haben sich nichts vorzuwerfen, außer eben, dass sie die Tore nicht gemacht haben. Die Chancen dazu hatten sie. Und ich glaube, wenn man es, natürlich bist du heute enttäuscht und die Fans dürfen das auch sein, logischerweise. Die Mannschaft sowieso, Demirovic hat mit dir noch gesprochen nach dem Spiel, habe ich abgehört. Der war auch sehr geknickt. Der hat nur noch irgendwas Halbverständliches vor sich hingenuschelt, weil er einen natürlich niedergeschlagen war. Aber ich glaube, wenn du jetzt mal ein, zwei Nächte drüber gepennt hast und ein bisschen Abstand zu dem Spiel hast, dann überwiegt A, der Stolz auf das Erreichte. Und ich glaube, wenn man dann schon vielleicht es schafft, den Blick nach vorne zu richten. Ich meine, wenn es noch irgendwie Gier zu wecken gab in der Truppe, dann hast du die mit sowas jetzt geweckt, weil du warst über die zwei Spiele hin mindestens auf Augenhöhe, ebenbürtig und hast halt gegen die abgezocktere, effizientere Mannschaft verloren. Aber du hast nachgewiesen, dass du auf diesem Level wettbewerbsfähig, wettkampffähig bist und das als Athlet aus der Position heraus betrachtet. Da willst du natürlich sofort wieder hin und der VfB hat in dieser Saison noch alle Möglichkeiten, wieder dahin zu kommen.
Es ist ja in der letzten Saison so gewesen, dass nach dem Aus in der Champions League gegen Paris so ein Knick kam. Du kannst es jetzt natürlich nicht prognostizieren, aber ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Ich sehe die Truppe relativ gefestigt und relativ gierig auf mehr und die Tabellensituation ist wirklich so, dass du um die vorderen vier mitspielen kannst, auch wenn das Restprogramm schwierig ist und ich traue denen das zu.
Lass uns mal, bevor wir genau darauf blicken, was geht denn jetzt noch, ne? Lass uns mal hören, was Felix uns mitgebracht hat diesmal.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Porto beendet die Reise des VfB Stuttgart in der Europa League. Hier die Daten zum 2:0. Zuerst Porto, dann der VfB gelistet. Expected Goals 1,50 zu 1,55. Abschlüsse aufs Tor 4:6. Großchancen 1:2. Dann hat der VfB in den 12 Europa League-Spielen nur dreimal mehr als eine Großchance zugelassen. Angriffe 24:34. Paraden 7:2. Ballbesitz 46:54%. Pässe 287:467. Niedrige Werte im Vergleich auf beiden Seiten. Passgenauigkeit 74:81%. Das ist der niedrigste Wert des VfB in seinen Europa League-Spielen. Ecken 4:11, der zweithöchste Wert des VfB. Laufleistung, auch wenn die Daten ein bisschen arg niedrig sind, aber so gibt sie die UEFA Donnerstagnacht an. 98:96,8 km. Und auch die gewonnenen Zweikämpfe sind wie gewohnt etwas niedrig in den UEFA-Daten. 45:49. Begangene Fouls noch 6:16. Das ist der zweitniedrigste Wert der VfB-Gegner und der zweithöchste Wert beim VfB.
Da Das war der Datenrückblick aufs Spiel von Felix Mahler. Grüße auch an dieser Stelle. Ist bald wieder hier in der Runde mit dabei. So, und jetzt VfB. Was machen wir damit, David? Also du hast gerade ja schon angerissen. Du glaubst, du traust dem VfB zu, dass da ja noch doch noch einiges möglich ist in dieser Saison.
Ja, also gegen den Gegner kannst du rausfliegen und 4-1 ist ein bisschen hoch im Gesamtergebnis. Ich würde eher, wenn du jetzt auf die Euroleague-Saison nochmal zurückguckst, ansetzen, wenn du, was weiß ich, zum Beispiel in Basel unentschieden gespielt hättest, was ja echt kein Hexenwerk ist, dann wärst du Top 8 gewesen, hättest den Gegner vermieden und wer weiß, wie es dann weitergegangen wäre. Also die Europa-League-Saison, wenn du da einen Knackpunkt suchen willst, dann ist es eher in der Liga-Phase gewesen. Jetzt in den beiden Spielen, finde ich, hat es gut gepasst.
Diese Paris-Nummer vom Januar 25, die hast du auch angerissen und ich bin da deiner Meinung, dass glaube ich, dass sich das nicht wiederholt, ja, weil die Mannschaft stabiler ist, ja, und emotional sich besser lösen kann auch von Ergebnissen, als das eben damals der Fall war. Auch Fabian Wohlgemuth betont das fast gebetsmühlenartig immer wieder, wenn es wenn dieses Thema zur Sprache kommt. Und wir werden schon am Sonntag sehen, ob das genauso eintritt. Ja. Augsburg ist zwar nur Augsburg, aber dennoch musst du da einfach im Brot- und Buttergeschäft liefern. Kommen wir nachher ja noch dazu.
Ja, und du bist halt gegen Paris dann auch wirklich Strich drunter, wirklich vermöbelt worden. Und das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie gegen eine Mannschaft wie Roter Stern 1-5 nochmal verlieren, die ja jetzt, könntest auch sagen, die könnten Euroleague spielen. Und da ist die Mannschaft gefestigt, da geht mit Rückschlägen besser um, aber jetzt müssen sie es zeigen in den letzten 7 Bundesligaspielen.
Lass uns mal zum Abschluss noch einen emotionalen oder atmosphärischen Blick auf diese Tage in Porto werfen. Du bist schon relativ früh runtergeflogen, du warst schon Montag dort, kann das sein?
Montagabend geflogen, ich habe noch einen Tag mir die Stadt angeguckt und dann am Mittwochmorgen angefangen zu arbeiten.
Und was hast du gesehen?
Eine hohe Brücke, also da wird es einem echt schwindelig, wenn man oben ist, die ist schon spektakulär, wenn man drüber läuft und dann kannst du mit der Metro noch an die Atlantikküste rausfahren, das ist so eine halbe Stunde, das Netz ist angebunden. Ja, das Metronetz ist eine schöne Stadt, sehr hügelig, also nix mit eben hoch, runter, du bist viel am Laufen und am Schwitzen, aber sehr schöne Altstadt.
Das kennen wir aus unserem Städtli hier ja auch, ja? Ja. Da ist auch nichts mit flach und eben. Die Fans müssen wir, glaube ich, schon noch streifen. Ich meine, du hast da gestern im Stadion, oder beziehungsweise ich vor dem Fernseher, du hast die Portugiesen allenfalls situativ mal wahrgenommen. Ansonsten hast du halt Stuttgart gehört, ja, und auch die 2.500 offiziellen Karten, glaube ich, gingen ein paar mehr weg als nur diese 2.500. Also man spricht von 4, vielleicht sogar ein bisschen mehr als 4, die da drin waren und auch in der Stadt logischerweise dann waren.
Ist, wenn du von der Akustik gehst, glaube ich, das sofort, ohne es gezählt zu haben. Also der Gästeblock war ja ein bisschen unüblich im Oberrang auf der Gegengerade, also nicht in der Kurve drin. Und da haben sie dann runtergesungen und es hat dann schon eine gute Akustik gegeben. Porto selbst, Heimbereich, war nicht ausverkauft, ist wohl, kommt ab und zu vor bei denen, haben das Spiel preislich wohl auch relativ hoch angesetzt, hat man uns gesagt. Da vielleicht sich auch ein bisschen vertan und VfB-Fans haben wieder abgeliefert. Auch in der Stadt ist eine sehr schöne Atmosphäre gewesen. Es gab jetzt nicht den einen zentralen Treffpunkt, aber alle waren so ein bisschen über die Cafés verteilt in den Gassen. Das zieht sich so 1-2 Kilometer von der Metrostation, von der Zentralen bis zu dem Fluss runter, dem Douro. Und wenn du die 1-2 Kilometer abgelaufen bist, war sehr viel weiß und rot in jedem Kaffee und eine entspannte, schöne Atmosphäre.
Du hast auch den Fanmarsch mitbegleitet. Bist du mitgelaufen, die komplette Strecke, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Die Hälfte. Das ist relativ kurzfristig dann zustande gekommen, war ja noch unklar, ob's einen gibt. Und die sind dann gelaufen vom Flussufer, den Berg hoch zur Metrostation und von da dann Richtung Stadion raus, so 1-2 Kilometer, ja, aber stabil.
Ja, also das konnte ich auch und glaube ich auch alle, die unsere MeinVfB-Kanäle überall verfolgen, auch wahrnehmen. Ne? Ihr habt da einen Top-Job abgeliefert, überall gab es Videos, Reels, Eindrücke, schnell, gut aufbereitet und auch einfach, ja, das ist immer gut für die Leute, die zu Hause sind, weil es einfach so eindrücklich ist zu sehen, wie Stuttgart sich im Ausland präsentiert und das ist diesem Abend in Portugal doch oder Tag schon sehr, sehr gut gelaufen. Was während ihr euch, du und der Kollege Heiko Hinrichsen und auch die ganzen VfB-Fans in Porto einen schönen Tag gemacht haben, was währenddessen gelaufen ist war eine Nationalmannschaftsnominierung. Ja? So eine Situation gab es schon mal, dass vor einem VfB-Europapokalspiel die Nominierung rauskamen und damals gab es ein bisschen Irritation. Diesmal hat Sportskamerad Nagelsmann anders angegangen. Er hat erstmal vor 3 Wochen dem Kicker ein großes Interview gegeben und dann hat er ab Montag angefangen, seinen Späßels bei der Bildzeitung häppchenweise Namen zu verraten, damit die alle paar Stunden mit irgendeiner Neuigkeit rauskamen. So war es dann eigentlich gar keine mehr. Am eigentlichen Spieltag oder auf Nominierungszeitpunkt 14 Uhr, Donnerstagmittag, dass Angelo Stiller nicht nominiert ist für den letzten DFB-Lehrgang vor der WM im Sommer. Und damit kann er davon ausgehen, wenn nichts Bahnbrechendes passiert, auch im Sommer nicht dabei zu sein. Dabei sind Joscha Wagnermann, Port Kanschat-Hörer haben es hier zuerst gehört vor ein paar Wochen, nach dem Kicker-Interview war es eigentlich klar, dass er den nominieren wird. Dann UNAF, auch lange in der Debatte, Nübel und Lebeling. Nicht dabei, Führig, Stiller, Mittelstädt. 3 Kandidaten, wo man vielleicht davon ausgehen hätte können, dass der ein oder andere doch auch da reinrutscht, zumal zum Beispiel Führig sich seit Wochen in Topform präsentiert. Wie hast du denn oder wie hat man euch denn auch so das Feedback zurückgespielt in Porto von den Verantwortlichen, von den Spielern selbst zu dieser Thematik in Frankfurt, als Nagelsmann seinen Kader bekannt gab?
Ja, wir konnten mit Alex Wähler in der Innenstadt tatsächlich kurz drüber sprechen. Hat er natürlich gesagt, er freut sich für die 4, die nominiert sind und sind ja noch ein paar andere nominiert für andere Nationalmannschaften.
Natürlich, klar. Sind nur die Deutschen jetzt erwähnt worden.
Genau. Also für die freut er sich und er hofft, dass der ein oder andere auch noch auf den Zug aufspringt, von denen jetzt nicht Nominierten. Aber du hast es schon gesagt, ich wäre da eher skeptisch. Ich glaube, wenn jetzt keine größere Verletzung bei denen, die nominiert sind, dazwischen kommt oder kein krasses Formtief, dann wird es so sein, dass das die Mannschaft ist, die in die USA fliegt. Und für Stiller ist es hart, weil er wirklich starker Mittelfeldspieler, guten Job macht beim VfB und das Zeug hätte. Die Begründung von Nagelsmann ist halt dann in dem Fall, ich sehe ihn ein bisschen hinter Pavlovic, also nicht in der Startelf auf der 6 und ob er als Nummer 15 funktioniert während so einem Turnier, da bin ich mir nicht sicher, so hat er es begründet.
Das ist korrekt. Was hältst du von der Begründung?
Ja, weiß nicht. Also ich finde, du solltest die Besten mitnehmen. Du weißt ja nicht, kann ja auch sein, dass sich der Pavlovic dann irgendwie nach dem zweiten Spiel verletzt und dann, also ich finde, während so einem Turnier sind dann alle so, dass sie sich in den Dienst der Mannschaft stellen und an so einem großen Ziel arbeiten. Und dann solltest du die Besten mitnehmen, aus deiner Sicht.
Das hast du sehr politisch korrekt ausgedrückt. Ich glaube, wer hier öfters zuhört, der kennt meine Meinung zu Herrn Nagelsmann. Ich werde es ja nicht nochmal wiederholen, aber ich meine, das ist genauso, wie du sagst. Also wenn du dich freiwillig deiner zur Verfügung stehenden Qualitäten beraubst unter Zuhilfenahme einer solchen Argumentation, hast du meines Erachtens auf dieser Position, die Herr Nagelsmann aktuell noch inne hat, und ich sage bewusst noch, hast du da einen groben Fehler begangen, ja? Eigentlich nichts mehr verloren, ganz ehrlich, ja. Ob das jetzt der Stiller ist oder jemand anders, darum geht's nicht. Es geht nicht um die Personalie Angelo Stiller, es geht auch nicht um den VfB Stuttgart, das ist irrelevant. Es geht einzig und allein darum, wie du sagst, David, du bist Trainer eines Landes. Du bist verpflichtet, die bestmögliche Mannschaft hinzustellen für so ein Turnier. Das heißt, du musst die besten Spieler mitnehmen. Und das hat er nicht getan. Ja, zumindest in diesem Lehrgang nicht. Und wie gesagt, man kann davon ausgehen, das ist der WM-Kader bis auf ein, zwei Justierungen noch hier und da.
Und wenn du halt das Mittelfeld anguckst, Zentrale, da ist ein Pascal Groß dabei. Ich will dem jetzt nichts Böses. Aber ja, also Punkt.
Genau, besser ist es. Nachher wird es noch justiziabler, das wollen wir natürlich auch nicht. Aber erstmal wünscht man natürlich der Mannschaft jetzt 2 gute Länderspiele. Eins davon wird in Stuttgart stattfinden, ja, gegen Ghana am Montagabend. Und vielleicht ein Satz dann doch noch zu Stiller. Spiegel mir da ganz zurück, was du dazu hältst. Wenn man es jetzt dann doch aus der Perspektive VfB Stuttgart betrachtet, die Personalie, finde ich es gar nicht mal so schlecht. Ja? Weil wenn der, also erstens mal, der Spieler kann sich ausruhen, logischerweise, weil er diesen Affentanz da mitmachen muss, 6 Wochen, davon 4 durch Nord- und Mittelamerika kutschieren und so weiter. Ja? Der Spieler hat nicht mehr allzu lange Vertrag in Stuttgart und ich bin mir ziemlich sicher, wäre er auf der Bühne WM unterwegs gewesen, hätten wir noch in diesem Sommer einen Abgang von Angelo Stiller diskutieren müssen. Jetzt glaube ich das nicht mehr, weil diese Bühne WM für ihn fehlt und damit auch die Notwendigkeit, daraus irgendwie Kapital zu schlagen. Siehst du es anders?
Nein, das ist ein guter Punkt und der wird eigentlich gar nicht so viel beachtet bisher. Aus Spielersicht ist es natürlich sehr bitter, wenn du nicht bei der WM dabei bist. So, das ist eine persönliche Enttäuschung. Also, aber wenn du es aus Vereinsperspektive siehst, ich bin mir nicht sicher, wenn du viele Spieler bei der WM hast, ob du nicht irgendwann in der nächsten Saison im November, im Dezember den Preis dafür zahlst.
Das kommt noch dazu.
Nicht irgendein Turnier, das ist ein Megaturnier mit so vielen Spielen wie nie zuvor, mit, wir kennen es von der Club-WM, 35, 40 Grad, mit Reisen. Das wirst du spüren, die Belastung in der nächsten Saison. Und das Schaufenster WM hast du ja auch angesprochen. Es wird dann für die, die bei der WM dabei sind, für die Vereine ein unruhiger Sommer auf dem Transfermarkt. Wir hätten es denen alle gewünscht und es ist ja noch nicht entschieden. Aber du musst die Seite halt, wie du gesagt hast, auch sehen.
So ist es. Und insofern glaube ich, dass es eher ein positiver Aspekt, mit dem wir aus dieser Nummer jetzt hier rausgehen können. Das bringt uns zum nächsten Jingle und zum nächsten Einspieler.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Wir haben Bock aufs Heimspiel gegen Mainz.
Heimspiel gegen Mainz in der MHP Arena.
Am 21. März machen wir das Stadion weiß-rot.
Lasst uns gemeinsam ein weiß-rotes Fußballfest feiern. Jetzt Tickets sichern und dabei sein.
Das waren vier der VfB-Frauen, die am morgigen Samstag, wenn ihr jetzt diese Folge hört oder wenn sie rauskommt, ist Freitagabend. Am Samstag spielen die Frauen des VfB Stuttgart erstmals im Neckarstadion, erstmals vor Rekordkulisse. Standaufnahme morgen waren 29.000 Karten verkauft. Es könnten tatsächlich die 30.000 geknackt werden. Das ist das große Ziel. Ursprünglich wollte man nur 20.000. Die hat man aber schon vor Wochen erreicht. Jetzt scheint es wirklich einen bundesweiten Rekord zu geben und wenn möglich mit einer 3 vorne dran. Am Wochenende haben sie in Ingolstadt gespielt, haben da ein wildes Spiel knapp für sich entschieden. Jetzt Mainz. David, wir sind beide, ja, wir folgen schon die Frauen regelmäßig, logischerweise. Ich habe auch schon einige Spiele tatsächlich live gesehen, noch nie eins auswärts, aber zu Hause schon einige. Und ich bin sehr gespannt auf das, was da passieren wird.
Du? Ja, du hast, ich auch, ja, du hast Mainz angesprochen. Ich hatte beim Hinspiel Dienst an einem Sonntag am alten Bruchwegstadion.
Ja.
Völlig irrer Kick, 0-4 hinten gelegen nach 30 Minuten und am Schluss durch ein Tor von Rosa Rückert in der 90. noch 5-4 geworden, also 0-4, 5-4 muss man sich mal geben. Das ist natürlich allein schon eine Konstellation, die dann nochmal Emotionen weckt und die Kulisse ist natürlich super für den Frauenfußball, wenn du da einfach mal die Bühne jetzt hast. Ich glaube, es wird auch darauf ankommen, wer mit der Kulisse besser umgehen kann in dem Spiel. Und ich könnte mir vorstellen, dass der VfB da aufgrund der ein oder anderen Erstliga-erfahrenen Spielerin im Kader einen Vorteil hat.
Tatsächlich ein sehr guter Punkt. Wenn du den jetzt nicht gebracht hättest, hätte ich ihn erwähnt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Damen mit dieser Kulisse umgehen. Ja, weil, wie gesagt, es ist was anderes, ob ich vor 2000 Leuten beim PSV spiele und vor 30.000 in der Arena mit All Eyes on Me, ja, da ist natürlich der große Bahnhof angesagt. Bin sehr gespannt, welche Mannschaft damit besser umgehen kann und das könnte tatsächlich ein Hinweis sein, wie du sagst, dass der VfB einige Damen in seinen Reihen hat, die das schon mal zumindest ein, zweimal hatten, sowas. Ja, auch wenn zum Beispiel Jana Beuschlein nicht spielen können wird, die hat eine Handverletzung, die Hand gebrochen, wird nicht rechtzeitig fit, die Kapitänin. Aber ja, ich bin sehr gespannt, bin selbst auch dort privat. Wir sind natürlich für euch sowieso vor Ort, wie immer, wie ihr das gewohnt seid. Das heißt, wir haben einen Kollegen unten, wir haben auch jemanden aus unserem Videoteam unten. Also auch da gibt's wieder regelmäßig und ausführlich Bewegtbildmaterial zu diesem Top-Event. Von den Frauen geht's zu U21, die hatten am letzten Wochenende das Duell der Zweitvertretung gegen TSG Hoffenheim 2 und gewinnen das durch ein Tor von Kenny Fräsle, 90. plus 2. Wunderschönes Solo von Nankishi ging voraus. Unfassbar viel Druck abgefallen von Nico Willig und seiner Mannschaft. Man hat das auch wirklich gemerkt, wenn man die Fernsehbilder gesehen hat, wenn man auch den Nico Willig nachher gehört hat in seinen Interviews. Da war ordentlich Druck auf dem Kessel und jetzt geht's gegen Schweinfurt. Am Samstag 14 Uhr in Schweinfurt, Tabellenletzter abgeschlagen, die werden auch absteigen, aber nichtsdestotrotz vielleicht genau deswegen gefährlich. Man darf sich überhaupt keine Blöße geben da, weil sonst steht man nachher da als die Mannschaft, die gegen Schweinfurt verloren hat. Das hat zuletzt gar nicht mal so lange her, ich glaube sogar erst vor Wochenfrist die Ulmer, ja, ebenfalls sehr weit hinten drin und das sollte dem VfB 2 nicht passieren, denn auch wenn das Polster nach unten dicht ist, oder nicht dicht, falsch,
groß.
Also, genau, dick gepolstert fast. Riskieren würde ich es nicht, da würde ich nochmal ernsthaft in Bedrängnis zu kommen. Und dafür musst du eben gegen Schweinfurt gewinnen. Bevor wir weitermachen, gibt es jetzt noch mal einen kleinen Einspieler für euch.
Hi zusammen, viele Grüße vom Trainerteam und der Mannschaft der U19 von VfB Stuttgart. Endlich steht sie an, die große Pokalwoche. Im doppelten Sinne muss man natürlich dazu sagen, weil wir diese Woche eben auch schon am Dienstag im Pokal antreten durften. Im BV-Pokal haben wir gegen den SV Ulm spielen dürfen, haben das Spiel gewonnen und einen überzeugenden Auftritt hingelegt. Und von dem her sind wir top gerüstet für das besondere Highlight am Wochenende. Und für uns ist es auch ein absolutes Highlight. Ein Highlight, warum? Weil natürlich die Geschichte von uns auch einiges aussagt. Wir hatten ja 2019 und 2022, haben wir es geschafft, eben diesen Pokal zu gewinnen und wissen aber natürlich auch aus unserer Geschichte heraus, dass das Ganze nicht ganz so einfach ist und nicht selbstverständlich ist, vor allem. Wenn ich da das letzte Jahr sehe, wo wir ein überragendes Spiel gemacht haben in der ersten Runde gegen den VfL Wolfsburg bis zur Verlängerung und dann in der Verlängerung leider das Spiel total unglücklich verloren haben und man auf einmal raus ist in der ersten Runde, trotz einem Top-Spiel, und das ist eben auch der Pokal. Und deswegen, ja, sind wir unheimlich froh darüber, dass wir die Chance haben, am Wochenende ins Finale einzuziehen und wissen das absolut zu schätzen und sind total fokussiert, was eben das Wochenende angeht, und werden auch vom Personal her mit allen gesunden Spielern anreisen. Wir werden ein großer Tross sein. Wir werden natürlich mit allem, was wir haben, da auftreten und sehen das als eine ganz besondere Geschichte an. Vor allem, weil wir es dieses Jahr, und das ist ja total spannend, es schaffen können, mit zwei Mannschaften nach Berlin einzureisen. Einmal mit unserer Profimannschaft und dann eben mit uns als U19-Mannschaft. Das wäre natürlich für uns als Verein insgesamt eine Riesengeschichte und eine Riesenvision, die wir da haben. Und das gilt einfach mitzunehmen, diese Begeisterung und diese Chance, das erleben zu können, ist sehr, sehr groß bei uns. Man merkt es innerhalb der Truppe, auch jetzt in der Trainingswoche, dass die Jungs ja sehr viel darüber sprechen, total heiß sind drauf und unbedingt alles dafür tun wollen, um eben dieses Ziel zu erreichen. Und da freuen wir Trainer uns drauf total. Wir werden jetzt nochmal ein Abschlusstraining machen und werden die Jungs dann bestmöglich drauf vorbereiten, um dann eben die große Chance ins Finale einzuziehen, einfach zu nutzen und gegen einen absolut starken Gegner, den wir natürlich auch kennen aus der Liga A, die wir schon mal gespürt haben, eben wo wir wissen, dass es alles braucht, also einen absoluten Top-Tag braucht, um sie zu schlagen. Und wir aber überzeugt davon sind, dass wir das haben innerhalb der Truppe, was wir brauchen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und von dem her sind wir gut gerüstet und freuen wir uns extrem auf dieses Spiel am Samstag.
Wann fliegst du zurück, David?
16.30 Uhr oder so.
Heute. Okay, das heißt, du bist am Samstagmorgen um 11 Uhr auf jeden Fall wach, fit und kannst dir einen YouTube-Livestream reinziehen, oder?
Definitiv.
Dann wirst du es so wie ich machen. Die wird man dann auch anschauen. Tobi Rathgeber und seine Jungs in Bochum sind gefordert. Die haben am Wochen, also unter der Woche jetzt gegen Ulm gewonnen, im WFV-Pokal, im Verbandspokal. Jetzt steht der DFB-Pokal an. Und ihr habt es eben gehört, Tobi und seine Mannschaft, die sind heiß, die wollen vorlegen sozusagen, ja, ins Finale einziehen. Das ist dann in Berlin und zwar am Tag vor dem DFB-Pokalfinale findet es statt. Und so versuchen sie, die Profis zu zwingen, nachzuziehen. Das Spiel in Freiburg oder gegen Freiburg ist noch eine Weile hin, aber dennoch natürlich wäre das ein Riesending. Zwei VfB-Mannschaften an zwei Tagen hintereinander im DFB-Pokalfinale in Berlin. Wir zeigen euch diesen Stream logischerweise. Guckt einfach bei uns auf den Seiten vorbei, da könnt ihr das alles nachvollziehen, mitschauen und mitfiebern mit Tobi und seiner Mannschaft. Und so hoffentlich möglichst nah dabei sein, wenn dieser Einzug ins Finale gewinnt. Last but not least haben wir noch die U17. Die haben 2-2 gegen Mainz gespielt, sind weiter ungeschlagen und spielen jetzt am Samstag um 13 Uhr das Stadtderby bei den Stuttgarter Kickers mal wieder. Ja, bin gespannt auch da, wie es ausgeht. Wir werden es euch berichten bei uns auf den Seiten und schalten jetzt mal kurz in die Werbung. Bis gleich.
Werbung.
Christian, du kennst das doch sicher auch.
Was denn, Philipp?
Du hörst deinen Lieblingsfußball-Podcast, der Blick auf den Spieltag ist dran und dann plötzlich Werbung. Was machst du?
Na, ist doch klar. Ich checke die Spiele kurz in der App und schaue mir die Wettquoten an.
Und wo machst du das?
Natürlich bei Bet365 Sportwetten, denn die haben super Quoten. Und weißt du was noch?
Nein, aber das wirst du mir sicherlich gleich sagen.
Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, Neukundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredit sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben.
Okay, wow. Das wusste ich nicht, aber das schaue ich mir gleich mal an.
Eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe finden Sie auf buwei.de. Werbung Ende.
So, da sind wir wieder. Und damit nach der Stadt am Douro ist die Fuggerstadt auf dem Speiseplan für den VfB Stuttgart. Es geht nach Augsburg am Wochenende. Du kannst dich entspannt zurücklehnen, die Füße hochlegen. Dirk und ich, wir sind vor Ort.
Freust du dich drauf?
Nein, ich freue mich drauf. Ich kann es auch ganz offen sagen, weil ich habe all die Jahre, seit ich diesen Job mache, hat es mich ein einziges Mal erwischt. Ich musste einmal nach Augsburg. Ja? Und ich mag das überhaupt nicht. Also ich mag die Stadt, gefällt mir sehr. Der Club ist mir egal. Das Stadion finde ich miserabel, weil diese klassische Baumarkthütten auf der grünen Wiese, die hat mit der Rosenau so ein wunderschönes Stadion in der Innenstadt und kriegen es nicht gebacken, dort das Ding auszubauen, weil zum Beispiel auch Anwohner sich, glaube ich, beschwert haben und so, Lärm, dies, das, Ananas, keine Ahnung, stellen dann so ein Ding da draußen auf die Wiese hin mit einer erdenniedrigen An- und Abfahrtssituation und einfach, es sagt nichts aus, ja, das ist, ich will nicht sagen seelenlos, aber es ist halt einfach, ja, austauschbar und ja,
ich weiß. Du bist ja auch ein großer Freund vom Stadion in Mainz, gell?
Ja, genau, richtig. Das ist selbe in Grün, richtig, genau. Und was aber am allerschlimmsten ist, und das ist wirklich, mag jetzt für den einen irgendwie ein bisschen komisch klingen, aber unsere Arbeitssituation dort, die ist wirklich nicht so gut. Man sitzt da relativ weit oben, wie in so einem Art Vogelnest unterm Dach, dann hast du riesige Pfosten vor dir, du siehst die Hälfte vom Spielfeld nicht. Und es ist nicht einfach, dort einen guten Job zu machen. Und dann ist es oft auch noch so, dass es ja nicht unbedingt Hochsommerspiele sind in Augsburg. Meistens ist es noch irgendwie im Winter und zugig und kalt. Und ich habe es immer vermieden, dahin zu müssen. Und jetzt hat es mich sehr erwischt. Ich bin sehr gespannt auf Sonntag. Trotzdem 19:30 Sonntagabend, das braucht einfach auch niemand. Ja, der VfB macht den Spieltag zu, bevor es dann in die zweiwöchige Länderspielunterbrechung geht. Und er hat eine Aufgabe da, die ist auch nicht zum Zungenschnalzen, sagen wir es mal so. Ja, also Augsburg, die waren ja schon totgesagt. Sandro Wagner ging komplett in die Hose, die Nummer. Und Manuel Baum hat, die einen sagen, den FCA aufgeweckt jetzt, der aktuelle Coach. Die anderen sagen, er profitiert von der Arbeit von Wagner, ja, von der guten Basis, die gelegt wurde. Was sagst denn du?
Da bin ich ehrlicherweise nicht nah genug dran, um das dann zu beurteilen. Was du aber sagen kannst, ist, gerade zu Hause sind sie wieder extrem stabil, stark und unangenehm. Die haben in dem Jahr noch überhaupt kein Heimspiel verloren. Ich glaube, es sind jetzt 8 oder 9 Heimspiele in Folge ohne Niederlage. Da musste weit ins Jahr 2025 zurückgehen. Und das wird eine richtig unangenehme, intensive Aufgabe. Du hast die äußeren Bedingungen angesprochen. Vielleicht regnet es ist zugig und du hast einen selbstbewussten Gegner, der sich jetzt dann 8 Tage vorbereiten konnte auf das Spiel. Da wird es sicher erstmal drum gehen, dagegen zu halten. Schönheitspreis eher nicht.
Damit hast du schon sehr gut beschrieben, was der VfB so bringen muss. Wir haben vorher schon das Thema gehabt, sich emotional von Ereignissen lösen. Wir waren beide der Meinung, Paris, Januar 25 wird sich im März 26 nicht mehr wiederholen. Aber es ist schon, also es gibt einfachere Dinge, ne, als nach so einem Ausscheiden auf internationaler Ebene dann am Sonntagabend nach Augsburg zu müssen gegen eine Mannschaft, die, wie gesagt, sich zu wehren weiß. Dagegenhalten ist das eine, aber ich glaube, das reicht nicht. Also ich glaube, du musst schon auch das Heft in die Hand nehmen. Ja, der VfB sollte meiner Meinung nach da keine abwartende Haltung einnehmen, sondern wirklich versuchen, von Beginn an das, ähnlich wie in Porto auch, auf den Platz zu bringen, was er kann. Und dann sieht es, glaube ich, nicht so schlecht aus.
Und du hast halt jetzt noch 7 Bundesligaspieltage, und auch wenn Porto jetzt noch frisch im Kopf ist, du hast kein einziges Spiel, was du jetzt hergeben kannst, was du mit Halbgas angehen kannst. Es wird auf jeden Punkt am Ende ankommen. Du brauchst viele, um vielleicht in die Top 4 zu kommen. Wenn sie den jetzigen Schnitt halten, sind es dann am Ende 65 vielleicht. Es wären noch 5 Siege aus diesen 8 Spielen. Also du musst echt viel holen, wenn du da noch reinkommen willst. Und bei dem 5. Champions League Platz sieht es ja gerade so aus, als ob es nicht reichen würde. Da waren die Ergebnisse international jetzt so, dass Spanien schon ein bisschen die Nase vorne hat. Noch nicht so, dass es nicht mehr kippen kann. Also wenn Bayern jetzt gegen Real beide Spiele gewinnt und so, das ist dann natürlich wichtig. Aber du musst damit rechnen, dass wenn du Champions League spielen willst, musst du
Vierter werden. Ja. Mindestens Vierter, logischerweise. Ja, ja, und also die letzte Woche, das Spiel gegen Leipzig hat es auch schon gezeigt, da waren sich alle, und selbst die Leipziger waren sich einig, jetzt ist Crunch-Time angesagt. Ja, jetzt geht's um alles. Klar, so richtig wirklich wichtig ist es erst nach dieser Unterbrechung. Ja, also wenn der Restart da gut rauskommt, dann sind es einfach noch 6 Spiele, 7 Spiele in der Liga, die du ballern musst, um deine Ziele zu erreichen. Aber nichtsdestotrotz kannst du das am Sonntagabend jetzt nicht anders angehen.
Ja, vielleicht kurz aufs Restprogramm geblickt. Das ist ja wirklich happig. Viele Gegner aus dem oberen Tabellendrittel, eigentlich alle außer Leipzig, hat der VfB noch. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das ein Nachteil ist, wenn du dir die bisherigen Spiele und Ergebnisse in der Saison anguckst. Sich die Mannschaft oft leichter getan gegen obere Teams, die mitspielen, wenn es Räume gibt. Und die Spiele, in denen du Punkte liegen gelassen hast, waren relativ oft gegen Kellerkinder, die unangenehm hinten drin stehen, die kontern in Heidenheim, in Pauli. Ich bin mir nicht sicher, ob das Restprogramm wirklich ein Nachteil ist. Ich glaube, da liegt was drin.
Das ist eine gute Sicht auf die Dinge. Die teile ich und will jetzt aber dort auch mal hören, nochmal mit Blick auf den FCA, was uns der Felix wieder mitgebracht hat. Der hat die Datenbasis analysiert vor diesem Duell gegen die, Grüße an Herrn Pavlic, an dieser Stelle, Fuggerstädter.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Augsburg gegen Stuttgart, zuerst der FCA genannt, dann der VfB in den Bundesliga-Daten. Tore geteilt Platz 11, 31 Stück gegen Platz 4, 51 Stück. Torschüsse Platz 9 gegen Platz 3, Gegentore Platz 5, 45 Stück gegen Platz 15, 34 Stück. Nübelungen geteilt zweitmeisten weißen Westen, 10-0. Passquote Platz 14, 81,2% gegen Platz 3, 85,4%. Ballbesitz Platz 14, 45% gegen wieder Platz 3, 57%. Hier, wie so häufig Vorteile für den VfB in diesen Kategorien. Insgesamt gewonnene Zweikämpfe Platz 3 gegen Platz 7, insgesamt gewonnene Kopfballduelle Platz 7 gegen Platz 8, Flanken aus dem Spiel Platz 7 gegen Platz 1, Karten auch Platz 1, auch so gut dabei, gegen geteilt Platz 8, Fouls am Gegner Platz 5 gegen Platz 13, Laufdistanz Platz 6 gegen 13, Sprints Platz 6 gegen 12 und intensive Läufe Platz 5 gegen 13, also hier andersrum, wie oft die VfB-Gegner etwas besser. 13 Kategorien, 8-mal für den VfB, 4-mal für den FCA und einmal ausgeglichen. Tabellen und Bilanz, Marktwert Platz 12 gegen Platz 6, Tabelle aktuell Platz 10, 31 Punkte gegen Platz 4, 50 Punkte beim VfB, Heimtabelle Platz 9 gegen Auswärtstabelle Platz 6 und auch hier jetzt mal Rückrundentabelle Platz 5, 16 Punkte bei Augsburg gegen Platz 3, 18 Punkte beim VfB und auch hier interessant die Manuel-Baum-Tabelle, also seit dem 13. Spieltag, Platz 8, 21 Punkte gegen Platz 3, 28 Punkte. Bisher gab es 12 Auswärtsspiele des VfB in Augsburg in der Bundesliga, 5 Siege, ein Unentschieden, 6-mal verloren, also insgesamt ausgeglichen, aber aktuell gibt es einen starken Lauf gegen die Fuggerstädter. 2021 das letzte Mal verloren, damals auch in Augsburg, seither 9 Spiele ungeschlagen, 8 Siege, davon auch aktuell 6 in Serie und eben ein Remis. Und auch das letzte Folge schon angesprochen, auch hier nochmal, es ist ein Spiel nach der Europa League und da hat der VfB bisher 28 von möglichen 33 Punkten geholt, darunter auch der 3-2 Heimsieg gegen Augsburg im November nach dem 2-0 Sieg gegen Rotterdam. Nur beim HSV haben sie verloren nach dem Sieg in Deventer und das Unentschieden in Heidenheim nach dem Sieg in Glasgow, sonst 9 aus 11 Spielen gewonnen. Und wie immer noch weitere Geschichten zum Spiel und die sind interessant. Die Manuel-Baum-Tabelle wurde angesprochen, auch sogar seitdem er wieder am Werk ist, keines der 7 Heimspiele verloren, 4 Siege, 3 Remis. Insgesamt sind die Fuggerstädter seit 8 Heimspielen ungeschlagen, stellen den eigenen Rekord aus der Saison 2011-2012 ein und auch da der nette Zufall, damals war es eben der VfB, der die Heimserie mit einem 3-1 Außersieg beendete, damals Treffer von Tusky, Harnik und Ibisevic. Der FCA liegt Sebastian Hoeneß, mit dem VfB ist er ungeschlagen gegen Augsburg, 6 Siege und 1 Remis in 7 Pflichtspielen. Insgesamt hat er schon 11 Duelle, 9 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage. Er gewann seine Trainerkarriere gegen keinen anderen Verein so oft wie gegen Augsburg. Auf der anderen Seite ist Manuel Baum gegen VfB bisher sieglos, 2 Remis und 2 Niederlagen mit Augsburg und Schalke.
Danke, mein Lieber, da sind spannende Sachen drin gewesen. Dinge, die auch, wo ich mir sehr sicher bin, dass sie auch am spätestens Sonntagmorgen auf dem Trainertisch nochmal liegen werden oder digital aufbereitet da sind, weil sie einfach diskutiert werden und wichtig sind für das Spiel am Abend dann. Wir haben wie immer an dieser Stelle noch einen Blick auf die Spieler vom Gegner, die es im Auge zu behalten gilt. Bitteschön.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
David, ich möchte dir gerne den Vortritt lassen an dieser Stelle.
Dann starte ich mit Alexis Claude-Maurice, der in Stuttgart kein Unbekannter ist. Man hat sich schon ein paar Mal mit ihm beschäftigt, war dran an ihm, ist auch ein Thema gewesen im letzten Sommer, als es dann Elkan Nus geworden ist, als du kurzfristig noch fürs offensive Mittelfeld einen gesucht hast. Und der ist einer der Gewinner des Trainerwechsels, hat jetzt alleine in diesem Kalenderjahr 4 Tore, 4 Vorlagen unter Sandro Wagner 0 und 0. Also das ist wirklich ein Spieler, der jetzt brutal im Aufwind ist, aus vielen Positionen torgefährlich, werden kann, Dinge vorbereitet, selber zum Abschluss kommt, eine gute Technik hat. Ist ein guter Spieler im reifen, besten Fußballeralter. Auf den gilt's zu achten.
Sehr schön. Ich habe einen mir notiert dieses Mal, der dürfte heute auch vielleicht so ein bisschen mit hängenden Schultern zum Training gekommen sein. Und er hat den wunderschönen zweiten Vornamen Gilbert. Weißt du, wer das ist?
Ja, Keith ist der Torwart, der Wurzeln in England, glaube ich, auch hat. Vielleicht kommt der Name daher.
Finn Gilbert Dahmen, den habe ich mir aufgeschrieben, der für viele überraschend, also für mich zumindest, aus dem DFB gerade auch rausgeflogen ist. Und stattdessen ist der Kollege Urbig von Bayern dabei. Guter Keeper. Keeper, der einen schweren Weg gehen musste, bis er zur Nummer 1 bei den Bundesligisten wurde. Jahrelang oder fast anderthalb Jahrzehnte lang bei Mainz gewesen. Aus der Jugend raus. Dort aber nie wirklich ganz, ganz fest zur Nummer 1 geworden. Ich finde es einen sehr guten Keeper, der auf der Linie Qualitäten hat, der aber auch so ein bisschen Aura hat, ja. Vielleicht noch nicht die wie sie Diogo Costa hat, aber schon ein Keeper, der, sag ich mal, zu dem Top-Segment, Top 5, Top 6 in der Bundesliga gehört für mich. Und auf solche Leute muss man immer aufpassen, weil die können dir im Zweifel Spiele entscheiden. In negativer Hinsicht oder in positiver, weil sie eben durch herausragende Leistung, Grüße an Herrn Costa, in der Lage sind, Spiele für die Mannschaft zu ziehen, ne? Und deswegen muss auf ihn geblickt werden. Gut. Hätten wir das auch abgefrühstückt, dann bleibt uns eigentlich nur noch das nächste Jingle.
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Ihr habt es ja gehört in dieser Folge auch wieder, dass wir mit Bet365 Sportwetten, dem offiziellen Wettpartner des VfB Stuttgart, auch einen neuen Partner hier haben. Und der hat die Quoten für den Sonntag natürlich schon parat. Heimsieg FCA gibt es eine 3,5er-Quote, für ein Remis 3,8 und Sieg VfB nur in Anführungszeichen 2 für den Auswärtssieg. Das ist aber dann doch schon, kommt dem nahe, was wir jetzt auch schon besprochen haben hinsichtlich der Favoritenrolle und der Verteilung der Vor- und Nachteile, David, oder?
Ja, wenn ich schon mal meinen Tipp vorwegnehmen ein ganz ereignisarmes 1-0 für den VfB. Ich könnte mir vorstellen, dass das Tor auch nach einem Gestochere nach einer Ecke fällt. Aber das wird man ja, glaube ich, auch nehmen.
So ist es. Ich nehme das auch, nur mit 3 Toren. Ja, aber das Ergebnis ist dasselbe im Endeffekt. 1-2, also ein knapper 2-1-Sieg für den VfB, den habe ich in unser Mein VfB Kick-Tipp-Spiel eingetragen. Unter kicktipp.de/meinVfB könnt ihr da noch mitmachen, wenn ihr wollt. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen an Boden verloren gegenüber Felix. Felix führt in unserem internen Ranking. Dann sind wir beide, glaube ich, fast gleich auf.
Ja, kann sein.
Und der Kollege Pavlic, der versucht da nochmal mit manchmal eher atypischen oder gegen den Trend tippt er gerne, damit er noch irgendwie versuchen kann, uns nochmal einzuholen. Es bleibt jedenfalls spannend. Wir tippen dort alle Spiele, die der VfB spielt, also alle Europa-League-Spiele haben wir bisher getippt, jetzt nicht mehr, DFB-Pokal und Liga. Und wie gesagt, bis Saisonende ist, glaube ich, für einige noch ziemlich viel drin, also gerne da auch euren Tipp da lassen. Du, kurz knackig, David, wir sind schon auf der Zielgerade. Ein bisschen Housekeeping haben wir noch. Kicktipp-Runde habe ich gerade schon angefeatured. Die andere Sache, die jetzt wirklich wichtig ist, unser aktueller Sendungstitel ist die 398. Das heißt, die 400, die steht vor der Tür. 400 Folgen Podcast-Start, 8,5 Jahre Podcast-Start, das ist eine Ansage. Und das wollen wir gebührend feiern. Und zwar mit euch. David, darfst du auch kommen, logischerweise. Ich freue mich sehr, wenn das der Fall ist. Aber wir haben eine Location ausgemacht. Wir nutzen die Länderspielunterbrechung. Am 1. April machen wir eine Live-Show von, für und mit euch in der Schräglage Stuttgart. Ab Montag gibt's Tickets dafür. Wir haben 100 exklusive Plätze. 100 Personen können wir damit reinnehmen. Und diese exklusiven Plätze, die könnt ihr euch unter Nagel reißen ab Montag. Ihr findet auf allen unseren Social-Media-Kanälen dann Hinweise dazu. Und natürlich den Link, wo man sich diese Karten kaufen kann. Und ich bitte euch schon mal, euch einfach diesen Termin fest im Kalender zu markieren. Freue mich dann, euch an diesem Abend zu sehen und mit euch zusammen eine gute Zeit zu haben. Wird spitze. David, danke erstmal. War sehr gut, kurz, knackig, informativ. Schöne Eindrücke von Portugal. Was steht noch auf deinem Tagesplan für heute?
Ein Text wahrscheinlich noch und dann werden sie mich rausschmeißen und dann tucker ich mit der Metro rüber zum Flughafen. Aber wie gesagt, ist ja alles zeitlich entspannt.
Nicht mal noch eine kleine Runde durch die Stadt drehen, noch hier und wir ein Fischbrötchen essen oder irgendwas.
Das habe ich ja schon am Montagabend, am Dienstag gemacht. Ich bin ja schon ein paar Tage hier und das Wetter ist jetzt so, dass es nicht einlädt.
Ich sehe schon, ich sehe schon. Gut, dann wünsche ich dir eine gute Rückreise. Euch allen da draußen ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit dem Rückblick auf beispielsweise den U19-Kracher in Bochum, aber natürlich auch das Spiel der Frauen und das Spiel der VfB-Profis in Augsburg. All das wird Thema sein. Und bis dahin, schönes Wochenende, gute Zeit und bis bald an dieser Stelle. Ciao, ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlic, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.